Was uns sehr schockiert hat in den letzten Jahren, soziale Diskriminierung ist etwas, was zu wenig in Österreich beachtet wird, aber meines Erachtens nach die höchste Diskriminierungsform ist, weil irgendwie der soziale Status immer eine große Rolle auch bei dieser Mehrfachdiskriminierung mitspielt. Und all die Fälle kamen mit den Anzünden von Obdachlosen, mit Gewalttaten an Obdachlosen, hat sich etwas widergespiegelt, was ich finde in der Gesellschaft sehr markant ist. Man sozusagen übt diese körperliche Gewalt auch an den Schwächsten der Gesellschaft aus. Und das gerade im öffentlichen Raum, weil man dann weichen kann und sozusagen diese Sozialdebatte führt natürlich, wen wollen wir alles nicht da haben.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenny.
Herzlich willkommen zu Volume 43 der Sendereihe Menschenrechte hier und jetzt, Zentralquartett bei FS1. Wir begrüßen euch sehr herzlich zur heutigen Sendung und wir haben auch heute wieder einen Gast bei uns, Daniela Grabowatz, die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Steiermark. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für diese Sendung.
Und Peppo Mautner und Uschi Liebing sitzen hier gemeinsam im Studio und begrüßen Daniela Grabowatz.
Ja, wir steigen ein mal mit der Frage, wie erlebst du die momentane Situation, die aktuelle Situation in der Antidiskriminierungsarbeit? Wie ist die Situation im Bereich der Gleichbehandlung eurer professionellen Erfahrung nach, aufgrund der Erfahrungen, die ihr in der Beratungs- und durchaus auch in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit macht? Wie erlebst du die aktuelle Situation dazu?
Also wir haben ja eine reichhaltige Erfahrung mittlerweile von fast 15 Jahren, wo sich verschiedene Themen aufgetan haben und wo wir merken, dass wir im Zusammenschluss vieles erreichen konnten, aber nur in der Wirkung, dass man wirklich zusammen auftreten muss, zusammen auch das Tun bewirkt. Seit den letzten 5 Jahren spürbar aber so ein Backlash im Bereich von Antidiskriminierung und Gleichbehandlung, weil das Thema entweder sehr provokant dargestellt wird, also die kümmern sich nur unter Anführungsstriche um Randthemen, das ist überhaupt kein Thema mehr für die Mehrheit, das wäre Dreadlocks, ja oder nein, ist das Kulturaneignung, verwendet mir man jetzt einen Stern oder sozusagen Doppelpunkt, also von dem her beim Gendern. Also man hat gemerkt, das Framing der anderen Seite war ein solches, dass man sozusagen gerade das Thema lächerlich machen wollte und auch zeigen wollte, dass es das nicht mehr braucht. Wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo das auch politische Verantwortungsträger und Trägerinnen so sehen und das natürlich dazu führt, dass Antidiskriminierung und die Arbeit selbst, ob das im Bildungsbereich ist, also gerade mit Workshops, mit Aufklärung etc., aber auch in der Beratung damit einen Stein ins Getriebe bekommen hat, weil schwieriger wird, hier anzusetzen, gemeinsam zu wirken, sondern wirklich in die Rolle zurückzugehen, die ich ja vor 20, 25 inne hatte, nämlich wieder aus dieser Widerstandsrolle, aus dieser immer aufschreien und zeigen, was die Probleme sind, wieder zurückkehre in meine Wurzeltätigkeit und meine Pioniertätigkeit. Und das ist sehr frustrierend. Aber ich weiß auch, wenn man lange genug lebt, dass man Gott sei Dank auch Entwicklungen, die in eine gute Richtung auch mit begleitet und mitzieht und das wirklich davon abhängt, wie viele Menschen daran wirken und es nie immer nur eine Stelle oder eine Person ist, sondern wirklich sehr viele, die daran ziehen. Und ich glaube, das ist das Gebot der Stunde, wirklich diese viele wieder ihre Stimme erheben zu lassen und auch gemeinsam wieder zu arbeiten.
Du hast jetzt diesen Backlash so beschrieben auf der politischen Ebene und auf der Ebene der Verantwortungsträger. Macht sich der auch bemerkbar in einer steigenden Anzahl von Vorfällen oder von Themen, die zu euch gebracht werden, herangetragen werden? Und trifft es eigentlich alle Bereiche oder trifft es bestimmte Bereiche ganz besonders? Zum Beispiel das Thema Altersdiskriminierung ist ja doch eigentlich ein Thema, was politisch auch von völlig Andersdenkenden als ein relevantes Thema angesehen wird, zumindest in der öffentlichen Kommunikation.
Absolut. Also danke für die Frage. Bei den Beratungen merken wir, dass wir von der Kapazität zwischen 500 und 600 Beratungen im Jahr der Durchschnitt ist, den wir bekommen. Ich glaube auch, das hat mit unseren Kapazitäten zu tun, weil wir mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeit haben, weiter ins Land zu fahren, auch die Beratungen vor Ort anzubieten, weil es wäre sicher noch eine Steigerung von Fällen möglich. Was wir aber merken ist, dass die Gruppen, die getroffen sind von Diskriminierung, viel breiter sind und so wie du das richtig angesprochen hast, Altersdiskriminierung etwas ist, was eigentlich ein neueres Phänomen ist, aber auch die digitale Diskriminierung, die uns ja alle trifft oder treffen wird. Also da wirklich sich neue Themen auftun, wo man eigentlich einen Zusammenschluss von auch politisch Andersdenkenden bewirken könnte, aber das nicht im Interesse ist, auch der Verantwortungsträger, Trägerinnen, das Thema auch größer zu behandeln, sondern immer ein bisschen so als Schmuddelthema an den Rand zu drängen, was ein großes Thema ist und was aber auch diesen Turbo an Diskriminierung und Hass natürlich mitbringt in die Gesellschaft, ist definitiv Hass im Netz. Also durch unsere Ban Hate App, die wir seit 2017 betreuen, merken wir zwischen 3.000 und 4.000 Meldungen im Jahr, was eine Anzahl ist, die wir fast nicht mehr bewältigen und gar nicht geglaubt haben, dass so viele Menschen auch ohne Werbeeinschaltung etc. melden. Und hier ist spürbar seit Corona, ob es die LGBTIQ+-Community ist, ob es Frauen sind, ob es Menschen mit Migrationshintergrund sind, oder sozusagen Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind oder von Armut. Es trifft wirklich jeden und jede in der Gesellschaft, weil sozusagen dieser Hass sich multipliziert und jeder etwas davon abbekommt. Es ist eine sehr gefährliche Entwicklung, also von dem her, man hat eigentlich versucht, damit zu streuen und sozusagen einzufangen und die Leute einzufangen in diesem Hass und in dieser Neiddebatte. Und das macht mich auch sehr ratlos, weil ich auch nicht weiß, welche Strategien auf der Ebene besser wären, weil meines Erachtens noch natürlich es Menschen im Hintergrund gibt, die das steuern, die aber auch diesen Hass steuern und auch beflügeln. Und solange diese Menschen nicht zur Verantwortung gezogen werden, sehe ich leider keine gute Entwicklung für unsere Gesellschaft weiterhin.
Also Entschuldige, du nimmst das so wahr, nur um noch einmal nachzufragen, dass es da tatsächlich unterschiedliche Ebenen gibt, dass es sozusagen strategische Ebenen der Förderung solcher Entwicklungen gibt und dass es eben eine Ebene gibt von Menschen, die meinen, sie agieren jetzt aus ihrem puren individuellen Neid oder Betroffensein oder Hass heraus und gar nicht sich dessen bewusst sind, dass sie eigentlich Teil einer größeren Strategie sind oder dass sie selber sozusagen Teil einer Kampagne geworden sind.
Absolut, ja. Wir merken das über die Memes und die humorvoll inszeniert sind, Videos etc., die sehr professionell aufgesetzt sind und sozusagen gestreut werden. Momentan auch, wenn man die schrecklichen Ereignisse sich in Graz vorige Woche ansieht, ist sozusagen auch diese Falschmeldungen des Amokläufers, wo jemand mit armenischem Migrationshintergrund dafür verantwortlich gemacht wird und sozusagen das auch in den sozialen Medien gestreut wird, etwas, was sich sehr schnell verbreitet, aber auch einen besonderen Hintergrund hat, nämlich abzulenken von der Thematik und wieder sozusagen Fremdenfeindlichkeit vorzubringen. Es ist etwas, was wir merken, das ist sozusagen diese emotionale Komponente, die bedient wird und die bedient wird bei den Bürger, Bürgerinnen, die gar nicht merken, dass es eine Strategie ist und auch eine politische Strategie, definitiv, ja.
Was Hass im Netz betrifft, hast du den Eindruck jetzt aus der Perspektive eurer Arbeit im Antidiskriminierungsbereich, dass hier die Debatte, die ja in Österreich schon vor diesem Amoklauf in Graz geführt worden ist, dass man die Provider von sozialen Medien mehr in die Pflicht nehmen müsste, dass es hier ja an sich von Seiten der EU ein Regulativ gibt, das aber viel zu wenig in Bezug auf diese Konzerne, die ja sozusagen die soziale Kommunikation weltweit tragen und davon extrem profitieren, in die Pflicht zu nehmen. Hast du das Gefühl, dass diese Debatte irgendwie etwas gebracht hat oder eine Dynamik in die richtige Richtung erzeugt? Oder, also ich nehme an, jetzt eher nicht, nachdem du gesagt hast, du erlebst dich da sehr frustriert und ohnmächtig, was diese Thematik betrifft.
Also was man merkt ist, es ist ein großes Lob natürlich der EU auszusprechen, dass sie diesen Digital Service Act implementiert haben und auch sehr hohe Geldstrafen dafür vorgesehen haben. Aber nachdem mehr Geld damit zu verdienen ist, um Hass und Emotionen zu streuen, spielt sich das auf der anderen Ebene ab. Und das international ist und diese Netzwerke sehr international agieren und nicht ausgehoben werden, da liegt, glaube ich, das Grundproblem. Ich bin ja mittlerweile so provokant und ohnmächtig, dass ich schon sage, könnte man bitte die sozialen Medien wenigstens für 3 Tage abschalten. Also von dem her, diese dauernde Falschmeldungen und sozusagen diesen Hass, den jeder und jede von uns tagtäglich dann über sein Handy mitbekommt, einfach einmal ruhen zu lassen, um die Möglichkeit zu eröffnen. Und darüber ist noch nicht debattiert worden, sondern es wird dauernd diesen Plattformen nur zugeschrieben. Wir merken, dass die österreichischen Plattformen natürlich nachziehen, also die sehr wohl schauen, dass sie löschen innerhalb von 24 Stunden, aber nicht die internationalen Konzerne, die viel mehr Geld haben und viel mehr Geld auch damit verdienen.
Und 24 Stunden ist ja in Social Media Zeit gerechnet ein extrem langer Zeitraum. Ja, also da kann sich einfach sehr viel. Ja. Und jetzt habe ich so zwei Begriffe gehört, Ohnmacht und Ratlosigkeit. Was hättest du denn tatsächlich für Vorschläge? Also ich meine, ich nehme an, ohne es wirklich im Detail zu wissen, dass ihr auch in Schulen geht und Workshops anbietet und Aufklärungsarbeit versucht zu machen. Was wäre denn da euer Schwerpunkt?
Also gemeinsam mit anderen Organisationen, die natürlich ein besseres, noch pädagogisches Know-how haben, wo ich mir denke, auch das ist wesentlich. Also wenn man sich verschiedene Kanäle anschaut oder TikTok zum Beispiel, auch mit den TikTok-Dschihadisten, wo man Jugendliche natürlich noch anders ansprechen muss, als wenn jemand zum Beispiel kinderpornografische Dinge sich anschaut oder sozusagen auch Kriegsgeschehnisse. Also das Problem ist, dass es ja eine solche Bandbreite entwickelt, dass es schwierig wird, an die Jugendlichen heranzukommen, weil jeder ein bisschen in seiner eigenen Bubble ist. Ich finde die Debatte ganz schwierig, weil man sagt, die Eltern haben dafür Sorge zu tragen. Eltern sind heute genauso ohnmächtig wie ich auch, weil das Handy ein Suchtfaktor ist und schwer zum Wegnehmen. Also von dem her auch dieses Regulativ weg ist. Und deswegen sehe ich eher die Strafverfolgungsbehörden in der Pflicht, auch in der Ausstattung, dass man hier nachjustiert, dass es sich mehr in den sozialen Netzwerken auch herumtreiben, unter Anführungsstriche, besser beobachten, mehr Informationen bekommen, um das ausschalten zu können. Ich bin ja der Meinung immer gewesen, dass die Banhate ein sehr gutes Tool dafür ist, dass Menschen auch melden, aber man anders drauf schauen muss. Wir als Antidiskriminierungsstelle schauen natürlich nur als Juristinnen und Juristen drüber, also ist es strafrechtlich oder verbotsrechtlich etc. problematisch. Aber nicht in dieser Komponente, dass man sagt, es wird damit Politik gemacht und die wissen ganz genau, welchen Graubereich sie auch hier bedienen. Mhm. Und da würde ich mir eine Zusammenarbeit auch mit den Strafverfolgungsbehörden etc. wirklich wünschen und ich würde es mal international wünschen. Ich war vor kurzem in Südosteuropa zu dem Thema und die haben gesagt, sie sind noch mehr alleine gelassen, als wir in der EU uns das vorstellen können, weil sie haben überhaupt keine Kommunikation mit den Plattformen oder auch mit den internationalen Plattformen. Und ich glaube, wirklich dieses gemeinsame Überlegen und gemeinsame Tun ist wirklich das Einzige, was helfen wird, um diese Netzwerke wirklich rauszubekommen. Ich meine, eines der Netzwerke, das aber bekannt ist österreichweit, ist bei uns natürlich der Martin Sellner, der sozusagen auch sehr untätig ist und ein unglaublich großes Netzwerk hat. Mhm. Und man weiß ja sogar die Namen. Also es ist ja nicht so, dass es ein Geheimnis wäre. Deswegen wäre die Frage, wie geht man dagegen vor und wann wird es problematisch? Also wann wird dieser Hass problematisch? Und die Folgen sehen wir mittlerweile sehr wohl.
Mhm. Und auf der politischen Ebene, um da nochmal anzuknüpfen, habt ihr keine Ansprechpartner, die in diesem Bereich sozusagen Druck machen würden, um da endlich konkreter und verschärfter dagegen vorzugehen?
Also weniger, also von dem her, wir haben eher das Gefühl, dass die Politik uns nicht wirklich ernst nimmt. Das Einzige, was entstanden ist, und da merkt man, vielleicht muss man lange dabei sein, damit man Erfolge dann irgendwann einmal hat, im ganz Kleinen, ist zum Beispiel diese Dickpics-Debatte. Wir haben vor 10 Jahren das schon in der Ban-Hate gesehen und haben gesagt, das ist strafrechtlich eigentlich zu sanktionieren, das geht ja bitte nicht. Dass es jetzt heuer gekommen ist mit einer neuen Bundesregierung, zeigt, dass man die Sensibilität dafür das Thema entdeckt hat. Aber es ist schon sehr spät, muss ich sagen. Also man hätte das eigentlich früher als gedacht machen sollen, und deswegen sind wir dauernd hinterher. Also das ist die Herausforderung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hernehme, die eine unglaubliche Koryphäe und Expertise ist, ist die Julia Ebner aus Österreich, die Extremismusforscherin, gerade zu Hass im Netz, die das Phänomen eigentlich schon lange beschreibt. Und ich hoffe, sie berät die Politik und sie berät auch die Strafverfolgungsbehörden.
Vielleicht einmal nur in eine andere Richtung gedacht, jetzt sozusagen zur Zielgruppe dieser strategisch ausgerichteten medialen Hasskommunikation bei Jugendlichen, Schülerinnen. Hast du das Gefühl, dass es da Möglichkeiten gibt im System Schule, das ja sehr schwerfällig ist und gerade mit digitaler Kommunikation, glaube ich, sich sehr schwer tut, dass da Ansätze gibt, einfach zu einer pädagogischen Ermächtigung von Jugendlichen als Userinnen, dass die sozusagen kritisches Bewusstsein entwickeln können im Gebrauch der sozialen Medien?
Definitiv, aber ich glaube fast, dass es entweder ein eigenes Fach sogar dazu braucht oder sozusagen im Geschichteunterricht wirklich, aber das über eine kontinuierliche Zeit jemand machen müsste, ein Lehrer, Lehrerin, die wirklich zu Propaganda, zu wie funktioniert das, was wird sozusagen auch gemacht, was steht dahinter. Ich glaube, das ist fast mittlerweile eine eigene Forschungsfrage und deswegen auch so schwierig, dass man das in diese Breite erbringt, aber unglaublich wertvoll. Und wenn man das in der Schule hätte oder wenn man das aufzeigen könnte, wie hat das im Mittelalter ausgesehen mit dem Buchdruck, wie schaut es heute aus, was war immer die Intention oder sozusagen, wie wird man auch manipuliert und wie manipulieren soziale Netzwerke momentan sehr schnell. Und was macht es mit mir? Also ich habe momentan das Problem, dass wenn ich zu Massenradikalisierung vortrage, ich nicht erkenne, dass die Leute verstehen, dass sie ja selber die sind, die auch rezipieren. Also man denkt davon immer aus, sind die anderen oder sind so komische 14-jährige Jugendliche, dass wir alle in diesem Radikalisierungsprozess mittlerweile mitmachen und geframed sein, das ist irgendwie der Gesellschaft nicht bewusst geworden oder sehr wenigen nur mehr bewusst geworden. Und eine liebe Kollegin hat einmal richtigerweise vor ein paar Monaten gesagt, Ibiza wäre heute kein Skandal mehr. Und ich finde, das zeigt sehr deutlich, wie dieses Framing und auch diese Propaganda mittlerweile und dieser Vertrauensverlust über die sozialen Netzwerke natürlich bei uns Einzug gefunden hat und bei jedem Einzelnen und Einzelner. Und wir uns nicht einmal dessen bewusst sind, dass wir wirklich abstumpfen und verrohen.
Und dazu tragen natürlich Entwicklungen wie KI-generierte Nachrichten und Bilder und was auch immer, Erzählungen eben noch bei, weil die das Misstrauen ja eigentlich auch noch extrem verstärken und gleichzeitig sozusagen mit einem Wahrheitsanspruch Narrative in die Welt setzen, den man gar nicht mehr eigentlich auf den ersten, zweiten oder dritten Blick erkennen kann. Ne? Also,
ja, absolut. Und ich finde, da wird es schwierig und da merkt man, und ich glaube, das ist etwas, was die Gesellschaft noch nicht verstanden hat, dass man wirklich selber betroffen ist davon. Und sozusagen manchmal je nach Thema in diese Fallen darf. Ich sage jetzt einmal das Thema Transgender. Irgendwo hat man irgendwelche Gruppe, wo man sich denkt, naja, finde ich komisch, oder sozusagen das Thema Flüchtlinge oder Sozialhilfe. Irgendein Thema triggert an definitiv, wo man sich denkt, ach so, ja genau. Also, und das ist uns, glaube ich, noch allen nicht bewusst, dass wir definitiv auch alle davon gefangen werden. Es gibt ja die 3%-Theorie, wenn 3% der Bevölkerung ja in diese Richtung gehen, ändert sich auch gesellschaftlich sehr viel. Und ja, ich glaube, wir sind mittlerweile dabei. Ja.
Vielleicht machen wir noch mal einen Schritt in den analogen Raum vom Digitalen, weil Diskriminierung spielt sich natürlich immer noch auch im analogen, also im konkreten Leben ab. Wie ist da eure Beobachtung? Hat es da Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren? Vielleicht nicht in dieser enormen Dynamik wie in den sozialen Medien. Aber natürlich sind diese Räume, die sozusagen wechselseitig sich beeinflussen. Und ich stelle mir vor, dass Diskriminierung im öffentlichen Raum beispielsweise oder in Schulen und face-to-face ja auch von dieser Entwicklung in den sozialen Medien beeinflusst ist.
Oder das Beispiel Belästigung, eine Zunahme von Belästigungen etc., weil man ja eben gewohnt ist, dass man sich beschimpft oder unflätig bezeichnet. Oder
wie die sehr intensive Informationsflut über den Konflikt, über den Gaza-Konflikt im Nahen Osten einfach sich sozusagen unmittelbar in den sozialen Räumen in Österreich auch ausgewirkt hat.
Ja. Definitiv. Also das Spannende zu beobachten ist, dass der öffentliche Bereich und der digitale Bereich eine Ähnlichkeit oder Parallele aufweisen, die meines Erachtens nach erklärt, warum man sich so ungebührlich benimmt, nämlich im digitalen Raum glaubt man, dass man anonym ist und im öffentlichen Raum glaubt man, dass man anonym ist. Dadurch sind bei uns beide Bereiche am höchsten, also von dem her, wo man merkt, diese Hate Crimes, Beschimpfungen, Beleidigungen, körperlichen Attacken finden im öffentlichen Raum dann auch wieder ihren Platz, weil man ja gehört hat, dass die und die so sind. Wenn eine Debatte startet, zum Beispiel Ramadan vor kurzem, dann merken wir auch, dass in Bussen, Straßenbahnen, Parks etc. Frauen mit Kopftuch belästigt werden, bis zu körperlichen Attacken, also von dem her, wo man sagt, man will den Islam nicht und sie mögen bitte wieder nach Hause gehen etc., weil sie gehören nicht nach Österreich. Also das ist etwas, was sich bedingt. Und was uns sehr schockiert hat in den letzten Jahren, soziale Diskriminierung ist etwas, was zu wenig in Österreich beachtet wird, aber meines Erachtens nach die höchste Diskriminierungsform ist, weil irgendwie der soziale Status immer eine große Rolle auch bei dieser Mehrfachdiskriminierung mitspielt. Ja. Und als Fälle kamen mit den Anzünden von Obdachlosen, mit Gewalttaten an Obdachlosen, hat sich etwas widergespiegelt, was ich finde in der Gesellschaft sehr markant ist. Man sozusagen übt diese körperliche Gewalt auch an den Schwächsten der Gesellschaft aus. Und das gerade im öffentlichen Raum, weil man dann weichen kann. Und sozusagen diese Sozialdebatte führt natürlich, wen wollen wir alles nicht da haben. Mhm. Also das ist etwas, was Hate Crimes definitiv sind. Wir haben auch gemerkt, so wie du richtig gesagt hast, also von dem Nahostkonflikt, Antisemitismus, aber auch antimuslimischer Rassismus, also von dem definitiv beide haben sich verdungen, also das war irgendwie so ein Hochschaukeln von beiden und beide haben ihre Rechtfertigung in diesem Nahostkonflikt auch gesucht. Natürlich, wenn ich Videos aus Gaza sehe und wenn ich sehe, welches Leid diese Menschen und diese Kinder erleben, ist vollkommen verständlich, dass ich emotional dazu eine Meinung habe und sozusagen glaube, auch die Täter zu kennen oder sozusagen die Täter haben zu machen. Also auch das spiegelt sich im öffentlichen Raum wieder. Was wir auch merken, ist, dass Nachbarschaft seit der Corona-Zeit ein großes Thema geworden ist, weil dieses Nebeneinander wohnen und nebeneinander sich auch aushalten zu müssen, auch nicht mehr diesen Raum findet, sondern wenn, dann bin ich Ego und ich will das jetzt so haben und nicht wie der Nachbar und ich will mich sozusagen auch nicht beugen, sondern ich setze mich durch, ich setze mich mit Gewalt durch. Also gerade Ukraine-Krieg mit dem Angriffskrieg von Russland hat dazu geführt, dass einige Menschen in der Nachbarschaft, die russischer Abstammung waren, auch dementsprechend angegriffen und bedroht worden sind. Also deswegen Verpickung definitiv und auch die internationalen Krisen und Konflikte, die sich dann im Kleinen auch bei uns abspielen und in diesen Hate Crimes münden. Vor 20 Jahren war das, finde ich, noch überhaupt kein Thema. Also von dem her, das war nicht so. Wir haben natürlich eine Zeitungsdebatte gehabt, wo Menschen mit schwarzer Hautfarbe dann für etwas verantwortlich gemacht haben. Aber in dieser Kompliziertheit und Geballtheit, so wie wir das in den letzten 5 Jahren sehen, war das definitiv nicht da und bringt, glaube ich, auch die Beratungsressourcen an einen Punkt, wo man nicht einmal mehr weiß, ist es jetzt antisemitisch, wie ist das gemeint gewesen etc. Auch das ist eine Komplexität, die es im Antidiskriminierungsbereich dann nicht früher so gegeben hat.
Und jetzt, wenn, sagen wir mal, um die 500 Fälle an euch hingetragen werden, habt ihr denn überhaupt die Ressourcen, um intervenieren zu können? Also geht es da hauptsächlich um ein Monitoring und Dokumentation dessen, was geschieht und wie sich die gesellschaftliche Situation zuspitzt? Oder könnt ihr in Einzelfällen dann auch immer intervenieren? Und wenn ja, ist es eher häufiger sozialarbeiterisch oder mediatorisch? Oder ist es irgendwie juristisch und wie erfolgreich sind dann diese Interventionen, wenn ihr sie denn tätigen könnt?
Also das Tolle bis jetzt war, dass wir wirklich die Ressourcen hatten, um zu intervenieren. Das war mir auch ein persönliches Anliegen, dass man interveniert, aber auch, dass man eine Stellungnahme von der Gegenseite bekommt, um einfach zu sehen, was ein Missverständnis, können wir hier schlichten, gibt es vielleicht auch eine Entschuldigung, dass den Opfern meistens viel wichtiger ist als ein Schadenersatz dann vor Gericht. Oder sozusagen sind es auch Präzedenzfälle, mit denen wir vor Gericht gehen, also wo wir sagen, wir haben sogar die Kapazitäten, für manche Fälle vor Gericht zu gehen. Vorausschicken darf ich, bei Hatecrime-Fällen haben wir immer zur Polizei begleitet und gehen auch bei Gericht als Vertrauenspersonen mit, weil uns das sehr wichtig ist, dass die Menschen von einer Institution von Anfang bis Ende begleitet werden und diesen Opferschutz auch genießen. Bei klassischen Antidiskriminierungsfällen, die Präzedenzfälle zum Beispiel sind, also da ist einer der bekanntesten Fälle von uns die Staatenlosigkeit bei jemandem, der mit 2 Tagen in Graz vom Krankenhaus abgegeben wurde und 42 Jahre staatenlos war. Also von dem her so ein Präzedenzfall, der ist dann höchstgerichtlich bei uns durchgefochten worden. Also wie wir gesagt haben, wir haben sogar die Möglichkeit 2 Jahre lang, aber auch nur mit Kooperationen der rechtswissenschaftlichen Fakultät und mit Anwälten und Anwältinnen, die das kostenlos sogar machen. Also von dem her, wir in dieser Dimension so wirken. Alleine als Antidiskriminierungsstelle oder alleine ich als Person definitiv nicht, sondern wirklich in diesem Netzwerk. Und das Gute dabei, was wir gesehen haben, gerade bei diesen Interventionen, in über 60% der Fälle haben wir das aufklären können, also von dem her auch eine Stellungnahme relativ rasch bekommen. Also die Leute sind sehr unangenehm berührt, wenn sie ein Schreiben von uns bekommen. Und sie haben die Sorge, dass wir an die Medien gehen, was wir natürlich auch machen, weil sozusagen das könnte auch so ein bisschen ein Shaming und ein Blaming sein, was in wirklich manchen Fällen auch tun und wirklich gewollt tun, um zu zeigen, welche Dimension vielleicht an Fällen dahinter steckt und was wir dagegen tun können. Also diesbezüglich haben wir Gott sei Dank die Ressourcen gehabt und die Möglichkeiten. Was Gerichtsverfahren an sich anlangt, ist es ein Problem, dass die wenigsten Menschen wirklich zu Gericht gehen wollen. Also es ist wirklich noch eine Scheu und eine Scham zu sagen, da hole ich mir das Recht. Wobei das irgendwie mittlerweile sehr sympathisch finde, auch wenn ich Juristin bin. Aber ich finde es sympathisch, dass man sagt, können wir uns vielleicht zusammensetzen und vielleicht doch eine Schlichtung kriegen? Können wir ein Einsehen beim Täter oder bei der Täterin kriegen? Also mit aus der Meinung, dass es eine andere Form braucht, nämlich nicht das Gerichtsverfahren und auch nicht das klassische Schlichten, sondern es würde vielleicht ein neues Gremium oder eine andere Art und Weise brauchen, um den Täter diese Norm zu verdeutlichen. Warum ist es problematisch und warum kann ich das nicht machen? Weil sie dann sagen, ja, ich werde dann gleich als Rassist dargestellt oder nein, ich habe eigentlich niemanden diskriminiert. Also wirklich die Möglichkeit, dieses Gespräch zu haben. Und das ist etwas, was eine neue Disziplin wäre und die ich mir sehr wünschen würde. Also ich glaube, das wäre ein neuer und ein sehr dankbarer Weg auch für die Gesellschaft. dieses zwei Lager momentan zu haben, diese Gutmenschen, die für Antidiskriminierung einstehen und für Gleichberechtigung, und das andere Lager zu haben, die sagen, die sind alles Gutmenschen, die sind alle wahnsinnig geworden, weil die wollen alles etwas, was es gar nicht gibt, die sehen die realen Probleme nicht. Das Lager ist mittlerweile so auseinandergedriftet, dass ein Zusammenkommen so schwer ist und so schwer wird, dass man da eine Lösung und eine gesellschaftliche Lösung findet. Also das ist momentan die Herausforderung, die er sieht, wenn man in der Antidiskriminierungsstelle arbeitet. Es ist aber unglaublich tolle Geschichte, wenn man in die Medien geht und mit erhobenen Zeigefinger sagt, ja, das darf man aber nicht tun. Also das ist fast die Luxusvariante. Aber für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt etc., glaube ich, braucht es noch eine andere Ebene. Und da bin ich momentan unschlüssig, wie könnte man das erreichen. Aber ich glaube, wie immer wäre es ein Zusammenschluss von vielen, wo man sagt, es geht jetzt nicht, denjenigen zu schädigen oder denjenigen Schadenersatz abzuverlangen, was eh die wenigsten Opfer wollen, sondern es geht darum, dass die Menschen begreifen, was sie getan haben und sozusagen, dass das näher geht.
Ein Stück weit geht diese Frage sozusagen dieses Auseinanderdriftens in der Gesellschaft, gesagt, Gutmenschen und solche, die Gutmenschen für sozusagen Illusionisten halten, ja, über die konkrete Beratungstätigkeit auch hinaus, da geht es dann sicher auch um Bildungsarbeit und um Öffentlichkeitsarbeit, wozu man halt dann auch die Ressourcen braucht. Und eine wichtige Grundlage für das Mainstreaming von Antidiskriminierungsarbeit ist sicher, du hast das angesprochen, das Netzwerken und die Kooperationen. Wie sind da eure Erfahrungen jetzt einerseits in der Steiermark, aber auch darüber hinaus österreichweit? Wie funktionieren da die Kooperationen und Netzwerke jetzt da über sozusagen den engeren professionellen Rahmen der Beratungsstellen hinaus, zum Beispiel mit Behörden oder eben mit Politikerinnen, politischen Instanzen oder mit anderen gesellschaftlichen Playern, wie eben den Schulen oder durchaus auch, wir haben den Bereich Arbeitswelt jetzt noch gar nicht angesprochen, Gewerkschaften, Betriebsräte, Firmen etc.
Von dem her, es hat am Anfang in der Steiermark, als die Antidiskriminierungsstelle gegründet wurde, ein politisches Commitment gegeben und damit waren sehr viele Player mit dabei in der Charta des Zusammenlebens. Also ob es die Wirtschaftskammer war, ob es die Gewerkschaft war, Industriellenvereinigung, Krankenhausanstalten, Unternehmen, also diese ganze Breite, die aber nicht ich initiiert habe, sondern wirklich die Politik, weil man gesagt hat, genau das braucht es und diese Stakeholder braucht es, damit man gemeinsam wirken kann und damit man das Thema auch wirklich bearbeitet. Das ist mittlerweile ad acta, also von dem her seit 2015 interessiert sich dafür niemand. Es wurde jetzt auch von der neuen Landesregierung abgeschafft, also diese Charta des Zusammenlebens, wo man merkt, man will das auch nicht mehr haben und zu sagen, es ist auch keine Priorität. Aber es ist das Um und Auf, genau auf der Ebene zu arbeiten. Und wir haben bei Hass im Netz gesehen, weil es sehr wenige Menschen gab oder wenige Institutionen, die eine Expertise dazu hatten, dass die Behörden unglaublich dankbar waren für ihre Zusammenarbeit, dass die Wissenschaft da unglaublich dankbar war, sozusagen auch Daten zu bekommen, sich auszutauschen, aber auch auf unserer Ebene. Und dass das viel besser gelingt als im Antidiskriminierungsbereich momentan, weil im Antidiskriminierungsbereich, was für mich ein großer Fehler ist und warum ich sehr dankbar bin, dass ich Leiterin der Antidiskriminierungsstelle damals werden durfte, ist, dass jeder Bereich für sich kämpft. Jede Gruppe glaubt, sie ist die diskriminierteste Gruppe und dann kämpft man für seine eigene Gruppe. Mhm. Diesen Zusammenschluss hat es leider nie gegeben. Und so sehr ich versuchte, auch Altersdiskriminierung, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, LGBTIQ+, wie sonstiges, irgendwie eine Klammer zu setzen, ich habe es leider nicht geschafft. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr enttäuscht sagen muss, weil es wäre eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung, die betroffen ist, die wir noch nicht realisiert haben, dass wir auseinanderdividiert werden.
Das führt vielleicht zurück an die Anfangsdiskussion, die sozusagen aus feministischer Perspektive ja immer schon in der Antidiskriminierung eine große Bedrohung gesehen hat, weil ja quasi sozusagen die Gleichstellung von Frauen dann ein Stück weit in den Hintergrund treten könnte gegenüber einem viel breiteren Begriff von Antidiskriminierung und so etwas erlebst du dann jetzt sozusagen wieder.
Ja, genau. Und das ist etwas, was schade ist. Ich verstehe vollkommen, dass man für manche Themenbereiche natürlich für seine Gruppe kämpft. Gell? Aber wenn ich mir jetzt den Bereich Behinderung ansehe, ist Behinderung natürlich je nachdem körperliche Beeinträchtigung oder psychischer Natur und dann, ob es Menschen mit Hörbeeinträchtigungen sind oder Rollstuhlfahrende. Also es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich dann aufdividiert wird. Natürlich haben alle andere Bedürfnisse, aber diese große Klammer haben wir noch nicht geschafft, zu sagen, ja, es darf für jede Gruppe einzeln gekämpft werden, allobiert werden, aber wir müssen es schaffen, zusammenzustehen. Mhm. Und das ist meine einzige Hoffnung momentan in sehr schweren Zeiten, dass ich sage, vielleicht sind die schweren Zeiten für etwas gut, nämlich, dass man also lernt, zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten und für eher für das große Ganze zu denken und nicht für diese Kleinteiligkeit.
Und du hast jetzt gerade noch mal den Bereich Altersdiskriminierung angesprochen. Das ist ja ein Bereich, also zumindest aus Deutschland weiß man, dass das ja ein Bereich ist, der sozusagen in der realen Welt enorm an Bedeutung gewonnen hat und zunimmt, auch durch die demografische Veränderung, weil sozusagen einfach mehr Menschen betroffen sind, aber der ja auch gewisse Intersektionalitäten aufweist, weil eben dann oft Hand in Hand geht mit einer Beeinträchtigung oder weil es eben dann sozusagen Hand in Hand geht mit einer bestimmten Geschlechterdiskriminierung etc. Aber da seid ihr nicht in diesem Bereich in der Steiermark gut vernetzt gewesen oder da gibt es...
Absolut. Also Altersdiskriminierung würde ich auch behaupten, dass man österreichweit die Vorreiterrolle übernimmt. Weil man, glaube ich, auch vor 10 Jahren die ersten Fälle aufgebracht haben. Was bedeutet das? Kredit mehr bekommt, etc. Ich bin sehr gut vernetzt mit Seniorenbund, Seniorinnenbund, Pensionistenverband etc., die eine große Lobby haben. Die Wirtschaftskammer war ja nicht besonders begeistert, über das Thema zu reden, aber mittlerweile ist sogar die Scham so groß, dass man ja nicht altersdiskriminieren will, dass es Gesprächsbasis gibt. Es ist aber sehr spannend zu sehen für mich, weil Altersdiskriminierung war ein Thema, wo ich mir gedacht habe, da werden alle aufspringen, auch die Politik, und sagen, nein, geht nicht und das führen wir so oder so ein. War denn nicht so? Und da habe ich gemerkt, spannend. Also scheinbar jedes Mal, wenn Gruppen diskriminiert werden, und das können noch so große Gruppen sind, sagt man, oh, das könnte teuer werden, da könnten Probleme entstehen. Also das ist echt etwas, was mich überrascht hat, weil meine Behauptung war, Altersdiskriminierung ist ja die einzige Diskriminierung, die wir alle erleben werden, hoffentlich. Und damit auch irgendwie komisch, aber es geht auch dort in sehr kleinen Schritten voran. Gesprächsbasis ja, Lobby unglaublich groß, politisch auch sehr groß, aber nicht so mächtig, wie man sich denken würde.
Das zu dem Thema... Erinnere ich mich an die Erfahrungen in Salzburg mit der Antidiskriminierungsstelle, wo wir auch vor ungefähr 10 Jahren die ersten Fälle von Altersdiskriminierung in der Beratung hatten und wir uns auch gedacht haben mit einem großen Optimismus, ja, das ist ein Thema, mit dem wir wirklich ein Mainstreaming erreichen können für das Diskriminierungsthema allgemein. Ne? Und die ersten Gespräche mit Politikerinnen beispielsweise oder Journalistinnen haben uns sehr ernüchtert, weil man gesehen hat, ja, da gibt es sozusagen diese Vorsicht oder diese Vorbehalte, genau wie du gesagt hast, ja, das könnte ja eine sozusagen eine riesige Gruppe betreffen und das könnte enorme wirtschaftliche, gesellschaftliche Folgen haben, wenn man in dieser Hinsicht sozusagen das zu einem breiten Thema macht. Und da könnte einfach sehr viel angestoßen werden. Und es ist ja mittlerweile in Salzburg kaum ein Thema.
Also ich war sehr erstaunt, weil wenn ich Politikerin wäre, hätte ich genau das Thema mir gerne geschnappt. A, nämlich als gesellschaftspolitisches Thema. Was heißt das? Was kommen für Probleme auf uns zu? Also ein Thema, das wir ja mittlerweile auch behandeln und auch bei unserem neuen Antidiskriminierungsbericht vorstellen werden, ist die digitale Diskriminierung. Die trifft natürlich ältere Menschen mehr, aber es trifft uns alle und damit auch eigentlich perfekte Themen, aber sie wollen sie nicht und sie wollen die Dimension nicht anerkennen. Was heißt das für die Zukunft und was müssten wir heute überlegen, damit es morgen schon besser wird? Ja.
Aber vielleicht gehen wir dann wirklich nur mal zurück zu dem Thema Ressourcen, weil das ist für euch gerade ein sehr deprimierend aktuelles Thema geworden.
Zu wie viel arbeitet ihr denn jetzt noch? Wie viele Personen seid ihr denn? Und,
aber vielleicht kannst du überhaupt die aktuelle Situation eurer Stelle in der Steiermark kurz darstellen.
Also wir werden zu 90% hier vom Land finanziert, also aufgrund des Regierungswechsels beim Land Steiermark und auch, dass ein Landesrat von der FPÖ für uns zuständig ist, der seine Schwerpunkte geändert hat, ist es mit letzten Freitag dazu gekommen, dass wir für die Antidiskriminierungsstelle null Förderung bekommen. Und das heißt aber schon ab 1. Juli dieses Jahres. Also von dem her, es hat nur eine Halbjahresförderung gegeben von der früheren Regierung und sie haben zugewartet bis Freitag. Also das heißt, es bleiben nur mal 2 Wochen übrig, dass sie allen Vereinen, also auch uns als Antidiskriminierungsstelle mitteilen, dass es kein Geld mehr geben wird. Das bringt uns natürlich für sehr schwer große Schwierigkeiten. Wir sind ursprünglich zu 6, also von dem her einen natürlichen Abgang aufgrund des Mutterschutzes hatten wir schon im Mai. Das heißt, wir haben Personal ein wenig eingespart schon seit Mai mit der Befürchtung, es könnte auf uns was Gröberes zukommen und können damit auch den Juli bewerkstelligen, um uns zurechtzufinden und um den Sommer ein bisschen noch nutzen zu können, zu schauen, geht es noch irgendwie weiter oder müssen wir schließen? Das heißt aber, dass wir eigentlich mit Ende Juni unsere Beratungstätigkeit einstellen müssen und auch die Ben-Aid-Tätigkeit. Also wir sind momentan im Minus von 400 Postings, die wir momentan nicht mehr aufarbeiten können, weil auch eine Person, die Ben-Aid betreut hat, weggefallen ist. Also das bringt uns ja in eine sehr unangenehme Situation, dass wir wirklich den Dienst am Menschen, den wir immer auch getan haben und sehr gerne tun, wahrscheinlich mit 1. Juli nicht mehr bewerkstelligen werden können.
Also es klingt ja absolut dramatisch. Wir hätten nämlich eigentlich das Interview gerne begonnen mit der Aussage, dass ihr die am besten finanzierte Antidiskriminierungsstelle in Österreich seid und ihr seid immer so ein Vorzeigeprojekt gewesen oder eine Vorzeige, kein Projekt mehr, sondern eine Vorzeigeinstitution, die sich ja einfach nicht nur ein großes Renommee erarbeitet hat, sondern eben einfach auch eine große Reichweite hat und Vorbild ist im Hinblick auf die vielen unterschiedlichen Aktivitäten, die ihr gesetzt habt. Wovon kann man jetzt schon überhaupt von irgendetwas ausgehen? Geht das so durch?
Also ja, glaube ich schon. Also von dem her, ich bin nicht optimistisch, dass das Land irgendwie einlenkt, sondern das ist die neue Politik, die in der Steiermark gefahren wird. Also von dem her auch diese soziale Kälte spüren zu lassen, weil natürlich Vereine betroffen sind, die gerade für diese soziale Gerechtigkeit stehen, ob es Armutsbekämpfung ist, ob es Inklusion ist, ob es Integration ist. Also ich glaube, die Bandbreite wird sich nicht mehr retten lassen. Was unsere große Hoffnung ist, die Stadt Graz ist ein Menschenrechtsstaat. Sie war immer sehr stolz auf die Antidiskriminierungsstelle und wir hoffen, es geht im kleinen Ausmaß vielleicht für uns irgendwie weiter. Aber nachdem ich ja alleine gestartet bin, vor fast 25 Jahren jetzt, würde ich ungern alleine wieder sozusagen beginnen, sondern hätte gesagt, man muss schauen, ob es EU-Gelder gibt, ob es Möglichkeiten gibt der Finanzierung auf Bundesebene, damit wir sozusagen auch von den Ressourcen so aufgestellt sind, dass wir erstens weiterarbeiten können. Aber ich glaube, das Gebot der Stunde ist momentan Widerstand zu leisten und Haltung zu bewahren, nämlich gerade nicht einzuknicken, wenn Fördergelder gestrichen werden, sondern erst recht dann zu arbeiten und die Stimme zu erheben.
Gibt es da einen breiteren Widerstand schon, kann man das schon jetzt absehen? Und nachdem ihr ja offensichtlich nicht die einzige Einrichtung seid, die von diesem Streichkonzert betroffen ist, kann man auch gemeinsam dagegen vorgehen?
Also von dem her, also dankenswerterweise ist die Szene momentan sehr eng zusammengerückt. Es hat heute sehr spontan eine Pressekonferenz am Vormittag gegeben mit großen Trägern, die gesagt haben, sie äußern sich auch gleich dazu. Sie machen auch einen Appell und es gibt die Initiative, zusammen mit der Kulturszene etwas zu machen, weil die Kulturszene in der Steiermark auch betroffen war als erste und als erste diese Kürzungen etc. erlebt hat. Deswegen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es wird ein sehr schwieriger Kampf. Ich sage einmal, ich glaube nicht, dass es so einfach wird, aber es ist gut, wenn man zusammenrückt und so viel Unterstützung auf mehreren Ebenen erlebt. Ich glaube, die Dimension, was das bedeutet, wird wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen, Tagen erst kommen, weil viele ja gar noch nicht realisiert haben, dass sie am Freitag so ein Schreiben bekommen haben. Ja.
Und natürlich ist Widerstand eine Option, aber wenn man sozusagen auch in den eigenen privaten Lebensverhältnissen bedroht ist und marginalisiert wird und so weiter, ja, dann hat man einfach viel weniger Ressourcen für eben den Widerstand und den politischen Kampf. Und das wird dann ja auch die Aktivitäten werden ja dann auch so politisch aufgeladen. Du kannst ja dann quasi nicht mehr sozusagen Sachargumente vorbringen, sondern es ist dann immer ein politischer Kampf, der dann quasi von anderen wieder als eine reine politische Maßnahme erwidert wird oder abgelehnt wird oder so.
Ja, definitiv, das ist gerade die Schwierigkeit. Aber ich glaube, wenn man sich die weltweiten Entwicklungen momentan anschaut, bleibt uns nicht mehr viel übrig, sondern wirklich auch die Stimme zu erheben und Haltung zu zeigen, also wirklich andere Positionen zu zeigen und zu zeigen, was sind die Konsequenzen und Auswirkungen einer solchen Politik, einer Politik, die sozusagen wirklich von Obdachlosen, die betroffen sind, bis hin zu Pflegeschülerinnen oder im sozialen Behindertenbereich Ausbildungen. Also ich glaube, das müssen die Menschen auch begreifen. Was heißt das dann im Konkreten und wo bekomme ich keine Unterstützung mehr? Also ich glaube, das ist den Menschen meistens nicht so bewusst, wie viel soziale Einrichtungen auch etwas stemmen. Und das ist etwas, was ich sehr schwer hoffe, dass das bewusst wird. Ja,
ja, dann kann man nur hoffen, dass zumindest einmal die öffentliche Aufmerksamkeit beim Widerstand also ihr erreichen wert und dass es gelingt, zumindest ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass so etwas nicht sozusagen, dass man darüber nicht zur Tagesordnung übergehen kann, sondern dass ihr definitiv eine schwere Lücke hinterlassen werdet im Gefüge, im sozialen Gefüge der Steiermark und natürlich auch darüber hinaus, weil ich denke, allein die Arbeit der Banhate App war ja nicht etwas, was nur für die Steiermark wichtig und spannend war und etwas gebracht hat, sondern weit darüber hinaus. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch, für die Informationen, die wir bekommen haben und alles Gute nach Graz und wir halten euch die Daumen, dass es die Antidiskriminierungsarbeit in der Steiermark auch in der Zukunft noch weitergeben wird.
Und wenn es praktische Unterstützungsmöglichkeiten gäbe oder Petitionen oder Dinge, die zu unterzeichnen wären, bitte einfach weiterleiten.
Danke, da würde ich mich sehr darüber freuen. Also ich glaube, desto breiter, desto besser. Und wie gesagt, danke recht herzlich für ein sehr spannendes und sehr kurzweiliges Interview. Ich darf euch ganz liebe Grüße nach Salzburg schicken, auch mit dieser Stärke und freue mich, dass wir hoffentlich ins gemeinsame Tun und Zusammenwachsen kommen. So leicht geben wir ja Gott sei Dank nicht auf, aber wir werden hoffentlich gemeinsam viel erwirken können, auch für die Zukunft. Alles, alles Gute und Liebe und danke euch fürs Interesse. Baba.
Alles Gute.
Alles Gute, Dani.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenny.
Und wer mehr über unsere Fernsehsendungen, Radiosendungen und Podcasts erfahren möchte, findet Informationen über alle unsere Folgen unter zentralquartett.at.